Kennt ihr die Aussage, so haben wir es schon immer gemacht oder so, wie wir es beigebracht bekommen haben, so machen wir es auch und so wird es auch weiter passieren. Es gibt Tradition, Bräuche, Sitten, Überlieferungen, Überzeugungen in dieser Welt, richtig? Wikipedia beschreibt Tradition als die Weitergabe von Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen. Es geschieht innerhalb einer Gruppe oder zwischen Generationen und kann mündlich oder schriftlich über Erziehung, Vorbild oder Nachahmen erfolgen. Weiterzugeben sind jene Verhaltens- oder Handlungsmuster, die im Unterschied zu Instinkten nicht angeboren sind. In der Welt versteht man Tradition als bewährte und etablierte Rituale, Gewohnheiten, Überzeugungen, die dann der nächsten Generation beigebracht werden. Und wir alle kennen noch diese Tradition in unserem Leben nur zu gut. Menschen sind Gewohnheitstiere, sagt man ja. Und ich glaube, bei den Deutschen ist es noch radikaler. Wir lieben Gewohnheiten. Und wir alle lieben Tradition. Familientradition, gerade Weihnachten, Geburtstag oder Urlaub, oder? Wir wissen genau, und das kleinste Detail ist alles geplant, wann wir die Geschenke machen, wie die Geschenke eingepackt sind, wann sie ausgepackt werden dürfen, wie sie ausgepackt werden dürfen, in welcher Reihenfolge. Und mit dem Essen wollen wir gar nicht anfangen, wie Christian Andresen. Wenn man da was verändert, dann kommt man in gefährliche Bahn. Wir sitzen in der U-Bahn am gleichen Platz und wenn unser Platz am nächsten Tag besetzt ist, dann sind wir besonders verwirrt, weil unser Tag schon schlecht anfängt. Wir alle haben diese Traditionen, Gewohnheiten in unserem Leben, kommt schon, ja, bei euch auch. Denkt nur an irgendwelche Sachen. Aber auch in dem Bereich der Religion dieser Welt dreht sich alles um Tradition, Überlieferung und Überzeugung. Der Islam zum Beispiel glaubt an die Überlieferung, dass Mohammed den Koran direkt von Allah bekam als Schlachtplan, wie man mit seinen Werken in den Himmel kommen kann. Der Hinduismus glaubt der Überlieferung von ca. 330 Millionen Gottheiten mit der Obergottheit Brahma und dass alle Menschen in gewisser Weise göttlich sind. Der Buddhismus glaubt der Überlieferung von Buddha mit dem Streben nach dem Nirvana und dem höchsten Zustand des Seins. Tradition und Überlieferung der ca. 2,5 Billionen Menschen weltweit nachfolgen. Und ihre Tradition, Überlieferung und Überzeugung sind so zu Gesetzmäßigkeiten geworden, dass sie definieren, wie man A, seine Errettung verdienen kann und wie man B, seine Errettung auch erhalten kann. Denn darum geht es bei diesen Irrlingen dieser Welt, Werke als Mittel zur Errettung. Doch selbst bei der christlichen Welt oder den christlichen Religionen finden wir Tradition, Überlieferung und Überzeugung. Mit radikalen Gesetzmäßigkeiten vorneweg, wie immer, die römisch-katholische Kirche. Mit weltweit ca. 1,2 Billionen Menschen, die ihr nachfolgen. Und hier sehen wir unter anderem die Beichte, das Fegefeuer als die finale Läuterung der Gläubigen oder der Papst als der Heilige Vater, zwischen der Mittler, der wahre Mittler zwischen Mensch und Gott. Er hat gerade erst gesagt vor kurzem, dass seine Worte über der Bibel stehen. Und wir sehen bei der römisch-katholischen Kirche auch alle anderen Überlieferung, Überzeugung, Gesetzmäßigkeiten, wie man seinen Weg in den Himmel verdienen kann. Dazu sehen wir die Sekte der Mormonen mit ihrem Streben nach dem Himmel, die Zeugen Jehovas, auch mit vielem Streben und wahren Gehorsam und Werken, die einen in den Himmel bringen können. Und immer wieder sehen wir es, Werke, die einen in den Himmel bringen sollen, Tradition, Überlieferung, Überzeugung und Gesetzmäßigkeiten. Jetzt könnte man schnell wieder sagen, okay, das sind ja nur wieder die ganzen Irrlehren dieser Welt. In der Gemeinde Gottes ist alles anders, oder? Aber es ist wirklich so. Ja, es ist anders, aber trotzdem gibt es auch in vielen Freikirchen heute Überzeugung, Überlieferung und Tradition, die so zu Gesetzmäßigkeiten wurden, dass sie in vielen Fällen auf die gleiche Stufe mit Gottes Wort gestellt wurden oder sogar höher. Stell dir mal vor, wir würden euch heute sagen, wir haben eine kleine Veränderung, die wir vornehmen wollen. Eine kleine für unseren Gottesdienst. Ab sofort werden wir immer nur ein einziges Lied singen. Die Frage ist, welches? Es wird nicht abgestimmt. Wenn wir beten, liegen wir immer auf dem Boden mit ausgestreckten Armen. Es gibt nur einmal das Abendmahl im Jahr. Wenn wir beten, anders habe ich gesagt, die Predigt wird immer 3 Stunden gehen und alle müssen stehen dabei. Hoffentlich predigt Marco nicht. Jedes Mal. Was würden viele von euch denken, wenn sie diese Veränderung hören? Was würden viele von euch tun, Selbst wenn ihr auf uns zukommen würdet, als Pastoren und sagen würdet, das geht so nicht. Und dann hört man heutzutage viele Antworten und sagt, das sagt die Bibel so, auch wenn es nicht stimmt. Oder selbst wenn sie sagen würden, ja, wir wissen, dass es so in der Bibel nicht drin steht, aber das sind die Traditionen, die wir für gut heißen und die werden einfach so gemacht, weil wir der Meinung sind, so muss der Gottesdienst aussehen. In vielen Gemeinden sehen wir heute Gesetzlichkeiten oder Gemeinderegeln, die bestimmen, wie du wirklich errettet sein kannst und wie du deine Errettung erhältst oder wie du besonders geistlich bist. Weit über dem hinaus, was Gottes Wort wirklich sagt. Jesus und die Bibel, heißt es da oft, die Bibel und Jesus und immer wieder brauchst du mehr, um wirklich errettet zu sein. Leute, Tradition, Überlieferung, Überzeugung sind so wichtig und können so gut sein, so hilfreich sein. Doch gerade im religiösen Bereich sind sie so gefährlich. Warum? Denn das sehen wir bei allen falschen Religionen dieser Welt und auch bei den gesetzlichen Gemeinden heute. Die Tradition, Überlieferung, Überzeugung stehen als Gesetzmäßigkeiten über was? Gottes perfektem Wort. In vielen Fällen. Über Gottes perfekten und allgenügsamen Wort. Nicht nur über, sondern im direkten Widerspruch und in Feindschaft können wir eigentlich sehen, in vielen Fällen, die definieren, wie du wirklich errettet sein kannst und wer nicht, wer wirklich geistlich ist und wer nicht. Immer wieder sehen wir die Gesetzlichkeiten, die gegen die Autorität von Gottes Schrift und Gott selbst agieren. Doch wenn wir in unsere Welt heute schauen, mit allen Überlieferungen, Traditionen und Gesetzen und so weiter und so fort, können wir immer wieder feststellen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues. Denn genau das sehen wir auch schon so deutlich in den Evangelien zur Zeit Jesu, nämlich mit den Supergeistlichen aus dem jüdischen Volk, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die immer wieder gegen Jesus auftraten. Das auserwählte Volk, dem das schriftliche Gesetz Gottes gegeben wurde, doch was liebten sie mehr als das Gesetz, als Gottes Wort, ihre Tradition, Überzeugung und Überlieferung. Ja, alles, was sie taten, richtete sich nach ihren Gesetzlichkeiten aus, als mit Werke, als Mittel zur Rettung. Doch was lehrte Jesus? Jedes Mal, wenn er rausging und das Wort Gottes verkündigte, war es die alleinige Wahrheit aus Gottes Wort mit der Rettung allein aus Gnade, aus Glauben und durch Buße. Und deswegen hassten ihn die religiösen Leiter überall. Was wir auch in unserem heutigen Abschnitt hier in Markus 2, 23 bis 28 sehen, wo wir heute weitermachen, mit dem Titel, wie ihr es im Wochenblatt seht, für euch heute Morgen, damit es euch direkt hinterfragt, liebst du deine Tradition und Überzeugung mehr als Gottes Wort? Das ist die Frage, die ich dir stellen will, sowohl diesen Sonntag als auch nächstes Mal nach Ostern, wenn wir weitermachen mit Kapitel 3, denn dort geht es weiter um die Sabbatfrage. Liebst du deine Tradition und Überzeugung mehr als Gottes Wort? Und Markus 3 gibt uns hier, oder 2, 23 bis 28, gibt uns drei Aufforderungen, damit du nicht der Gesetzlichkeit verfällst, sondern Gottes Wort als die alleinige Wahrheit ansiehst und ihr nachfolgst. In Markus 1 und 2 sehen wir Jesus und seine Autorität über Krankheiten und Dämonen, indem er Gottes Wort verkündigte. Er als der Arzt, der gekommen war, um das kranke Sündige zu heilen, er als der Bräutigam, der das Leben mit den Seinen feiert, im Gegensatz zu allen Äußerlichkeiten. Er, der Schneider, der neue Flicken auf neue Kleider näht, anstelle das Neue in alte Gefäße zu gießen, als wie die korrupten und jüdischen Leiter. Jesus verkündigte nur eins, das Evangelium der Gnade, im Kontrast zu allen Gesetzlichkeiten der religiösen Welt. Und das hassten die religiösen Leiter, die Jesus und seinen Jüngern auf Tritt und Schritt folgten, in der verdorbenen Hoffnung, ihn endlich zu überführen, was wir auch jetzt sehen. Und das bringt uns zu unserem ersten Abschnitt hier, oder der ersten Verse, mit der ersten Aufforderung, damit du Gottes Wort alleine nachfolgst. Lass dich nicht von Gesetzlichkeiten verführen. Das ist der erste Punkt hier, die erste Aufforderung an uns. Lass dich nicht von Gesetzlichkeiten verführen. Und lass uns lesen in Markus 2, die Verse 23 und 24. Die wirklich hier in so einem nächsten Abschnitt, den wir schon davor ein bisschen gesehen haben, bei Nick 18 bis 22 ging es schon in diese Richtung der Gesetzlichkeiten, die jetzt überhand nimmt. Vers 23, und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Soweit der Text. Lass mich euch vorneweg sagen, alles, worum sich dieser Abschnitt dreht, ist der Sabbat. Denn der Sabbat gehörte und gehört heutzutage noch zu den zentralsten Traditionen des jüdischen Volkes, auch heute noch. Auch manche fragen sich von euch jetzt, was ist überhaupt der Sabbat? Ja, und es gibt viele verschiedene Meinungen zum Sabbat und wollen nicht auf alles eingehen. Aber was bedeutet der Sabbat überhaupt? Sabbat im Griechischen und Hebräischen übersetzt bedeutet einfach nur einstellen, Ruhe oder untätig sein. Einfach Ruhe. Und gleich am Anfang der Schrift, ihr könnt dann gehen, 1. Mose 2, 3, ist leicht zu finden, ganz am Anfang, finden wir schon etwas Ähnliches, würde ich jetzt erstmal sagen. Heißt in 1. Mose 2, 3, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Der siebte Tag als der Ruhetag. Der siebte Tag, von Gott erwählt, als der Tag der Erinnerung, der Tag der Ruhe, Tag der Anbetung. Eine weitere Stelle, wenn wir weiterblättern, in 2. Mose 20, 9 bis 11 aus den 10 Geboten, finden wir es ähnlich formuliert, aber noch konkreter. Da heißt es da in 2. Mose 20, 9 bis 10, 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. 6 Tage, ja, ist ganz interessant, nicht 5 Tage, 4 Tage, 3, nein. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn noch deine Töchter, deine Tochter, dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Hier sehen wir es, das Sabbat-Ruhegebot an Israel. Und es gibt so viele Meinungen und ein guter Freund von mir schreibt gerade seine Doktorarbeit über den Sabbat in Amerika, mit dem ich ein bisschen geschrieben habe. Und wir können auf viele Dinge eingehen, wollen wir aber nicht, weil wir wollen wirklich beim Fokus bleiben, sonst wird die Predigt wirklich 3 Stunden. Wichtig vorab ist zu verstehen, das Sabbat-Ruhegebot für Israel muss unterschieden werden von unserem Verständnis über den Tag des Herrn als der Sonntag. Ja, für uns ist der Sonntag der Ruhetag und der Tag des Herrn, so wie es die frühe Gemeinde tat, wenn wir nach Apostelgeschichte 20,7 und 1. Korinther 16,2 anschauen. Aber es ist eher eine Tradition, dass der Sonntag ist, als ein biblisches Gebot. Wir finden sogar, hört kurz zu, in Römer 5,14 eine Aufforderung an uns, dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Oder Kolosser 2,16, so lasst euch von niemanden richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmten Feiertagen oder Neumonden oder Sabbate. Ganz einfach ausgedrückt, wir haben Freiheit in unserer biblischen Auslegung, wann dieser Tag des Herrn ist, wann wir ruhen, wann wir Gott anbeten. Unser Sonntag ist nicht der Sabbat aus dem Alten Testament und auch nicht bindend für uns, denn das Sabbat-Ruhegebot nach jüdischen Traditionen, nämlich am Samstag, war ein spezielles Gebot für Israel im Alten Bund, was wir in 2. Mose 20 gesehen haben und 31 weiter sehen können. Ihn alleine wurde befohlen, den Sabbat zu halten, als das einzige der 10 Gebote, das nicht wiederholt wurde im Neuen Testament, das einzige von den 10, das rein zeremoniell ist und nicht moralisch. Es ist das einzige, wie ich eben schon gesagt habe, das nicht wiederholt wurde, was damit heißt, dass es nicht zum Neuen Bund gehört und damit auch nicht uns befohlen wurde in dem Sinne. Im Gegenteil, Hebräer 4,3 sagt uns, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, in die ewige Ruhe, weil Christen leben in dem Zustand der ewigen Ruhe durch Christus, Matthäus 11,28. Aber die Juden hier zur Zeit Jesu waren immer noch unter diesem alten Bund. Mit allen Bindengesetzen, wie auch das Sabbat-Ruhegebot, das so deutlich sagte, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag ist der Sabbat. Völlige Ruhe, heilige dem Herrn. Ein Tag der Ruhe, ohne Arbeit. Und doch durfte man sich am Sabbat selbst versorgen. Eine Stelle dazu, 2. Mose 16, 23 sagt, was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Ganz einfach, wie Gottes Wort immer ist. Doch den Rabbis war das nicht genug. Die Rabbis haben sich immer gedacht, ah, das ist nicht genau genug, wie in allen Bereichen im Gottes Wort. Und über Zeit addierten sie viele Regeln und Richtlinien für den Sabbat hinzu. In dem Talmud, der Hauptsammlung der jüdischen Tradition, gibt es ganze 24 Kapitel über den Sabbat mit Geboten und Regeln, wie man sich am Sabbat zu verhalten hat. Nicht 24 Seiten oder Punkte, sondern Kapitel. Hier ein paar Auszüge. Reiserichtlinien waren sehr streng. Man durfte sich am Sabbat nicht mehr als 900 Meter von seinem eigenen Haus wegbewegen. Nur, wenn es irgendwo zu essen ging. Ja, wenn man irgendwo Essen platziert hat oder gesagt hat, man geht irgendwo zu essen, weil Essen galt als verlängertes Haus, dann durfte man weitere 900 Meter gehen. Die Essensrichtlinien waren auch sehr spannend, im Allgemeinen die strengsten. Denn sie sagten, man durfte nichts essen, was größer war als eine Olive. Wurde alles kleingeschnitten? Ich weiß es nicht. Man durfte am Sabbat keinerlei Arbeit verrichten, wie ich schon gesagt habe. Man durfte nichts kaufen oder verkaufen. Man durfte keine Wäsche waschen. Ja, die Frauen freuen sich. Man durfte nichts in die Luft werfen und mit der anderen Hand fangen. Kein Feuer durfte angemacht oder gelöscht werden. Nur wenn das Feuer schon an war am Tag davor, durfte es anbleiben. Katrina meinte zu mir, in Israel gibt es Fahrstühle, die die ganze Zeit laufen und in jedem Abteil halten, damit die Rabbis nicht drücken, weil wenn sie drücken, ist es sofort Feuer, Arbeit. Okay. Man badete nicht aus Angst, Wasser könnte auf den Boden fallen, dass man dann aufwischen müsste und das war dann Arbeit. Wenn man am Sabbat krank wurde, wurde der Person, die krank war, nur so viel Medizin gegeben werden, dass er überlebte, aber nicht so viel, dass es ihm wirklich besser ging, denn das war Arbeit. Man durfte nichts aussehen, pflanzen, pflücken, nicht backen, schneidern, sieben, färben und so weiter. Merkt ihr? Der Sabbat war alles andere als ein Ruhetag. Es war ein Tag des Stresses. Wegen all den Gesetzen und der Angst eines dieser Gesetze. Und es waren ja nur ein Auszug. Ja, 24 Kapitel, dann wären wir bis zum Morgen noch da. Es war leichter, an sechs Tagen zu arbeiten, als an diesen einen Tag zu ruhen. Der Sabbat verkam zu einem Tag der Unterdrückung, der Frustration, der Gesetzlichkeit. Warum? Weil sie, die Rabbis, die Supergeistlichen, dem Wort Gottes Gesetze hinzufügten und für ihren Zweck missbrauchten, um klar zu definieren, wer ist wirklich geistlich, weit über dem hinaus, was Gottes Wort wirklich sagte. Und an diesem Tag, dem Sabbat, wanderten nun Jesus und seine Jünger auf diesem Pfad bei den Kornfeldern entlang, in Vers 23 in Markus 2. Nochmal, und es begab sich aber, dass er, Jesus, am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ähren abzustreifen. Jesus und seine Jünger wanderten auf dem Pfad im Frühling die Ähren in Reichweite, so pflückten sie sich ein paar Snacks. In der Parallelstelle in Lukas 6,1 heißt es sogar, und seine Jünger streiften die Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Und Matthäus 12,1, die andere Parallelstelle, sagt uns den Grund, warum. Denn sie waren hungrig. Sie waren hungrig, deswegen aßen sie, denn es gab keinen Kiosk. Jetzt könnte man vielleicht meinen, besonders die, die Strebergärten von euch haben, wo die Äpfel über den Zaun ragen, die Jünger stehlen hier. Ach, unmöglich, bei den armen Bauern. Ist doch verständlich, dass die Pharisäer hier kommen und sagen, es gehört sich nicht. Aber das stimmt überhaupt nicht. 5. Mose 23, könnt ihr mal aufschlagen, das letzte Buch der Mosebücher. 23, 25 bis 26, eine interessante Stelle, die nämlich genau über solche Dinge spricht. 5. Mose 23, 25 bis 26 heißt es, wenn du in den Weinberg deines Nächsten gehst, so darfst du Trauben essen, so viel du willst, bis du satt bist, aber du sollst nichts in deine Gefäße tun. Wenn du durch das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abstreifen, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen. Es war also kein Stehlen, was die Jünger hier machten, sondern Gottes Vorsorge und Gnade. Die Frage an euch, wart ihr schon mal bei All You Can Eat? Ja, bei diesen alles, was reinpasst, Geschäften, ja? Wo man vorher weiß, man isst viel zu viel. Was ist, was man am Ende immer gerne tun will? Besonders Nick, der ist nicht da. Oder? Gut. Aber da ist er. Am Ende sagt man so, ach, Herr Kellner, können Sie die 6 Steaks hier bitte einpacken, dass ich sie nach Hause nehme? Oder kennt ihr diese Körbe mit Bonbons, die irgendwo ausliegen? Was machen die meisten Menschen automatisch? Anstelle von einnehmen, aus. So. Wie die Kinder. Rein, ja? Kinder, macht alles aus den Taschen raus. Nein, das war hier nicht gemeint mit dem Weinberg im Gefäß oder die Sichel ran. Nein, man durfte nur davon essen, bis man satt war. Das war Gnade von Gott, vorbereitet für sein Volk, aber man durfte nichts mitnehmen. Und das ist so wichtig hier zu verstehen, in diesem Abschnitt in Markus 2. Es ging nicht darum, was die Jünger taten, sondern wann sie es taten. Das ist der zentrale Punkt hier. Denn was sagte der Talmud? Ihre Auflistung der Tradition. Also die jüdischen Leiter sagten, oder der Talmud der Tradition sagte, wenn eine Person Weizen rollt, um die Hülsen zu entfernen, dann ist es sieben. Wenn er die Spitzen des Weizen reibt, ist es dreschen. Wenn er sie zerdrückt, dann ist es mahlen. Wenn er es dann noch hochwirft, ist es wurfeln. Nach diesen Traditionen waren die Jünger gerade dabei, was zu tun? Zu arbeiten, Schwerstarbeit am Sabbat. Und das war verboten. Doch die Pharisäer gingen weit über Gottes Wort hinaus, weil sie ihre Tradition mehr liebten als Gottes Wort. Denn es ging ihnen um das Gesetz und nicht um Gnade. Denn die Jünger arbeiteten hier nicht, sondern sie nahmen sich, was Gott in Gnade für sie vorgesorgt hatte. Doch das war den jüdischen Volk egal. Markus 7, 6, wenn wir ein bisschen weiter blättern, in Markus sagt es Jesus schon so trefflich, und wir kommen zu der Stelle, bestimmt 2020, da heißt es in 7, 6, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschung von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Das waren die Gesetzlichen des Volkes. Und dann Vers 13, und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Das waren Jesu Worte, ganz knallhart über die Pharisäer, die überall hingingen mit ihrem kleinen Brillen und alles genau beobachteten. Das waren die gesetzlichen Pharisäer. Und so kamen sie hier zu Jesus und meckerten. Und diesmal kamen sie nicht zu den Jüngern, sondern zu Jesus direkt. Und dann sagen sie doch in Vers 24, sieh doch, warum tun sie das am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Vorneweg könnte man jetzt wieder debattieren darüber, was machen die Pharisäer eigentlich da am Kornfeld, 900 Meter Entfernung vom Haus? Sie sagten, sieh doch, schau her, wir haben es genau gesehen. Das sind die gesetzlichen Menschen, überall laufen sie rum, gucken genau hin. Ich hab dich gesehen. Sieh, schaut her, schaut alle her, ich hab's gesehen. Sieh doch, Jesus, deine Schüler, sie sind Gesetzesbrecher. Was bist du eigentlich für ein Lehrer? Hast du überhaupt keine Ahnung? Wie könnt ihr es wagen zu arbeiten, obwohl es Sabbat ist? Das ging hier nicht um Gottes Wort, dass sie etwa 2. Mose ganz genau nahmen, sondern es ging ihnen alleine um ihre 39 Kategorien, die sie festgehalten hatten, was Arbeit am Sabbat wirklich war. Und dazu zählten unter anderem, man durfte kein ausgekugeltes Glied wieder einrichten, denn es war Arbeit. Das tut weh. Es war verboten, auf den Boden zu spucken. Keine Ahnung warum. Oder wenn Menschen zu Bergen waren, wenn ein Haus zusammengekracht war, durfte man es nicht. Weil es war Arbeit. Alle Arbeit war verboten. Wie Spione liefen also die Pharisäer hinter Jesus her, um jeden Augenblick zu nutzen, ihn einzufangen. Bewaffnet nur mit einer Sache, ihren Traditionen und Überlieferungen, nicht Gottes Wort. Leute, die Supergeistlichen machten aus dem Sabbat eine Zwangsjacke der Gesetze und der Angst, um das Volk und unter ihre Tradition zu knechten. Und was nahmen sich die Pharisäer raus zu sagen hier in Vers 24? Deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Kurz, Gottes Wort verflochten mit menschlichen Traditionen als die reine Wahrheit. Eine teuflische Mischung, die wir schon im Garten Eden gesehen haben, als Satan zur Frau kommt und ihr die Halbwahrheit verwischt, wird der Lüge präsentiert als Getränk des Todes. Gottes Wort galt nur als Symbol für die religiöse Welt, ohne wirkliche Autorität, noch wirkliche Funktionen, Anwendung im täglichen Leben. Leute, genau so sind viele gesetzliche Menschen heute. Genau so. Menschen, die ihren eigenen Traditionen, Überlieferungen, Überzeugungen, Gesetzen mehr nachlaufen als Gottes Wort. Gesetzliche Menschen lieben sich und ihre Regeln mehr als alles andere und mehr als die Menschen um sich herum. Sie wollen alles kontrollieren, sie wollen das alles so tun, wie sie selbst es tun. Sie wollen alles eingrenzen und jeden um sich herum mit unterdrücken. Alles steht unter ihren Prüfstein, weil sie der Maßstab sind. Es geht um ihre Richtlinien, was sie meinen, wie es geschehen muss und nicht anders. Und gesetzliche Menschen reagieren so allergisch darauf, wenn du sie in Frage stellst. Denk an alle Religionen. Wenn du irgendwas gegen den Islam oder die römisch-katholische Kirche sagst, pass bloß auf. Oder denk an unseren heutigen Zeitgeist. So eine Überzeugung und Überlieferung von Dingen, wenn du die biblische Wahrheit heute gegen den Zeitgeist richtest, was wird dann sofort gesagt? Das ist Diskriminierung. Doch wahre Christen und die wahre biblische Botschaft zu verurteilen, interessiert heute niemanden. Warum? Weil die Welt ihre eigenen Regeln, Überzeugung und Überlieferung mehr liebt als ihren Schöpfer. Denn diese Welt liebt die Kontrolle, die Macht, die Individualität und Unabhängigkeit mehr als ihren Gott und Gottes Wort. Denn diese Welt hasst die Unterordnung unter ihren Schöpfer. Aber denkt auch an die heutige Christenheit, Leute. So viele Gesetzlichkeiten, die höher geachtet werden als Gottes Wort in vielen Gemeinden. So viele Weichspülereien und zeitgemäße, tolerante und erfolgreiche Reden in irgendwelchen einfachen Gemeinden. Wenn du dort irgendwelche Dinge in Frage stellst, ist die Anfeindung nicht weit weg von dir. Warum? Denn diese religiöse und gesetzliche Welt hasst die eine Wahrheit und sich der einen Wahrheit, so wie Gott es festgelegt hat, in seinem Wort wirklich unterzuordnen und ihr die alleinige Autorität zuzusprechen. Aber schau in dein Leben. Lass uns nicht so weit weggehen immer. Schau in dein eigenes Leben. Lebst du allein nach Gottes Wort? Lebst du allein nach der Wahrheit und der Autorität von Gottes geschriebenem Wort? Das Wort der Gnade, das Wort der Freiheit? Oder lebst du nach deinen Traditionen, deinen Überlieferungen, deinen Überzeugungen, die letztendlich aus einer verlorenen, verdorbenen und vergänglichen Welt stammen? Wie gesagt, nicht alle Traditionen sind schlecht. Die Frage ist, stellst du sie über Gottes Wort? Stellst du sie über die eine Wahrheit? Gibt es Gesetzlichkeiten in deinem Leben, die du höher stellst als die biblische Botschaft? Gibt es Regeln, die du lieber jeden einflößen willst, weil du weißt, so muss es sein, auch wenn Gottes Wort in diesem Bereich eher schweigt? Steckst du in irgendwelchen Traditionen fest? J.C. Ryle sagt so deutlich, wann immer ein Mensch etwas zu Gottes Wort hinzufügt, wird es dazu führen, dass er seine Ergänzung mehr schätzt als Gottes Wort. Aber Leute, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, was ich denke, was ich meine, sondern es geht alleine um Gottes Wort als die alleinige Autorität. Und was es sagt, wird getan. Und das genau macht Jesus hier so wunderbar deutlich. Er als das größte Vorbild für uns jeden Tag in unserer zweiten Aufforderung aus unserem Text hier, damit du nicht der Gesetzlichkeit verfällst, heißt es hier, verlass dich allein auf Gottes Wort. Als die zweite Aufforderung, verlass dich allein auf Gottes Wort. Vers 25 macht Jesus weiter. Er antwortet nun endlich auf diese Pharisäer und spricht zu ihnen. Und er sprach zu ihnen. Immer spannend, immer zu warten, was sagt jetzt Jesus? Habt ihr nie gelesen? Schon Sarkasmus eigentlich, oder, von Jesus? Habt ihr noch nie was von Gottes Wort gehört? Wisst ihr nicht, was die Bibel sagt? Die Pharisäer wollten bestimmt sagen, wart mal. Natürlich kennen wir die Schrift. Wir können sie so auswendig aufsagen, rückwärts, ja, auf den Kopf. Doch das war nicht genug. Denn die eigentliche Frage von Jesus war eigentlich hier, erkennt ihr die wahre Bedeutung von Gottes Wort? Im Kontext der ganzen Schrift, Keine Halbwahrheiten oder Stellen missbraucht für den eigenen Unglauben, aus dem Kontext gerissen. Habt ihr nie gelesen? Jesus gibt uns hier wieder ein so wunderbares Beispiel. Er spricht nicht aus sich selbst, sondern lässt Gottes Wort reden. Vers 25, 26 zusammen. Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel litt und er und seine Gefährten Hunger hatten, wie er zur Zeit des hohen Priesters Abiathar in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, als nur die Priester und auch denen davon gab, die bei ihm waren. Jesus macht hier deutlich, seid ihr wirklich so verblendet durch euren Stolz, ihr behauptet, die Schrift zu kennen und doch überseht ihr genau die Stelle aus Gottes Wort, wo Einschränkungen aufgehoben wurden, damit Gottes Güte und Barmherzigkeit dargestellt wird. Und nicht bei irgendjemandem, sondern bei eurem König David. Jesus zitiert hier in Markus 2, er zitiert hier 1. Samuel 21, die Begebenheit, als David, der neu gekrönte König, vor Saul, dem verworfenen König, floh, weil dieser David töten wollte. Und so kam David und seine Armee nach Nob zum Hohenpriester. Und dort bat er um etwas zu essen, weil sie hungrig waren und die ganze Armee am Verhungern war. Und so gab dieser Priester hier ihnen die Schaubrote. Es waren 12 Schaubrote dort am Altar für die 12 Stämme Israels, die dort lagen, symbolisierend als die Gemeinschaft des Volkes mit ihrem Gott. Wenn der Priester nun neue 12 Brote machte, nahm er die alten Brote und nur die Priester durften diese alten Brote essen und die neuen kamen zum Altar. Das war Gesetz. Das war eine ganz klare feierliche Richtlinie. Doch hier aßen nun David und seine Männer diese Schaubrote. Was ist also hier los? Gesetzesübertreter. Wozu? Ich habe so ein Beispiel, als ich dann diese Schaubrote dachte, habe ich gedacht, kennt ihr das manchmal nach dem Abendmahl? Wenn da das Brot übrig geblieben ist und es nach hinten kommt, das heilige Brot kommt durch den Gang. Fasst es nicht an. Okay, Fokus. Doch genau diesen Punkt müssen wir hier verstehen. Die Schaubrote waren wichtig, Gottes Gebote sind wichtig, doch in dem Gesetz Gottes gibt es Gewichtung. Manche Gesetze waren dem anderen übergeordnet. Was hatte der Herr im Neuen Testament so klar gemacht? Matthäus 22, 40, hört einfach zu. Gott zu lieben und deinen Nächsten ist was? Oder hängt an, was hängt das? An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Macht er so klar im Neuen Testament. Es ging hier nicht darum, feierliche Rituale aufrechtzuerhalten. Oh, sorry. Ich meine, wir haben jetzt zwar 12 Brote für euch, die werden bestimmt auch ausreichen. Aber die dürft ihr nicht essen, also müsst ihr einfach sterben, weil sie sind heilig. Nein, die Brote natürlich sind heilig, aber nein, sie sind nicht wichtiger, als Leben zu erhalten. Matthäus 9, 13, hört auch zu kurz. Da heißt es, geht aber hin und lernt von mir, was es heißt, ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Gott war also nicht beleidigt oder angegriffen, als David und seine Männer hier aßen. So wichtig, kein Feuer vom Himmel, kein Gericht, die Erde geht auf. Es gab keine Strafe. Weil Gott es wichtiger war, das Leben zu erhalten und seine Güte zu zeigen als der barmherzige Gott. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Das bedeutet nicht, dass unsere eigene Notwendigkeit Gottes Wort außer Kraft setzt. Überhaupt nicht. Und das macht Jesus hier in Markus 2 so deutlich. Wenn Gott die Übertretung seines Gebotes zum Wohle seines Volkes erlaubte, wie viel mehr wird Gott erlauben, dass menschliche Traditionen übertreten werden dürfen zum Wohle seines Volkes? In Markus 2. Gott versorgt dich. Er kümmert sich um dich. Doch menschliche Gesetzlichkeiten wollen sich immer zwischen dir und Gott drängen und sagen, nein, 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 so ist es nicht. Hat Gott wirklich gesagt? Die Pharisäer wollen hier Gottes Wort ersticken mit ihren Traditionen, Gesetzen. Doch Leute, wenn wir Verse 25 und 26 uns angucken, was ist hier die wichtigste Wahrheit, die so einfach ist, die wir so leicht überlesen? Was ist das wichtigste Prinzip, was wir bei diesem Beispiel hier erkennen müssen? Um so zu handeln, wie Gott es auch wirklich sagt, wie er es auch wirklich möchte, müssen wir A, sein Wort lesen und B, sein Wort auch wirklich erkennen, verstehen, seinen wahren Sinn wirklich verstehen. Ich meine, wie willst du unterscheiden, ob die Traditionen, Überlieferungen, Gesetze dieser Welt wirklich im Widerspruch zu Gottes Wort stehen? Wie willst du die hinterlistigen Halbwahrheiten überführen, wenn du keine Ahnung von Gottes Wort hast? Wie? Indem du Gottes Wort liest. Und es ist, ich weiß, das ist die Wahrheit, die wir schon 100 Mal gehört haben. Die Jugend denkt immer, das ist immer die gleiche Antwort. Das ist Gottes Wort, was wir lesen müssen. Was wir in unserem Herzen tragen müssen. Was in unserem Leben zum Ausdruck kommen muss in den Entscheidungen, die wir jeden Tag zu fällen haben. Indem wir nie aufhören, Gottes Wahrheiten als die alleinige Autorität zu sehen. Auch dann nicht, wenn es genau gegen unsere Gefühle, Gedanken, was wir meinen und möchten, tritt. Genau dann zu sagen, Herz, hör dem Wort Gottes zu und ordne dich unter. Und Leute, es ist so schön, weil wir manchmal mal denken, oh ja, ich muss es alleine mal schaffen. Wenn du nicht weiter weißt, wenn du Gottes Wahrheiten nicht ganz verstehst, wenn du bei Entscheidungen nicht weißt, was du tun sollst. Leute, es ist so wunderbar. Wir haben eine Gemeinde, wir sind ein Leib, wir sind eine Familie, wir dürfen unter gute Lehre kommen. Nicht verwässerte Lehre, ohrenkitzelnde Lehre, Halbwahrheiten oder cooles, trendiges, zeitgemäßes Gefasel, sondern die reine Milch, Gottes Wort, zu uns sprechen lassen, im grammatischen, historischen Kontext der ganzen Schrift. Keine Verse aus dem Zusammenhang gerissen, missbraucht für den eigenen Nutzen, für die eigenen Begierden, sondern Gottes ganze Wahrheit. Das ist, was wir brauchen. Mehr als alles andere. Das ist, was wir immer brauchen. Also begib dich unter gute Lehre. Dann wird die gesunde Lehre dein Leben so verändern, dass du auf dem rechten Pfad wandelst. Und dann wirst du wahrhaftig frei sein. Das ist so schön, hör zu. Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch was? Frei machen. Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Nicht verknechtet. Der Sohn ist es, der euch Wahrheit, wahre Freiheit schenkt. 2. Korinther 3, 17 heißt es auch, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und Galater 5, 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Sogar die Wahrheit, die Warnung, dass wir nicht zurückgehen sollen, wieder unter das Gesetz mit irgendwelchen Dingen. Natürlich sollen wir unter dem Gotteswort sein. Aber die Warnung ist hier vor irgendwelchen versklavten Gesetzen. Und das macht Jesus hier so deutlich. Wie sehr er uns liebt, dass er uns zur Freiheit berufen hat. Dass wir zu seiner Ehre und nach seiner Wahrheit leben sollen. Vers 27 in Markus 2, schaut rein. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Jesus gibt uns hier den wahren Grund für den Sabbat. So wichtig zu verstehen. Und er sagt hier, der Mensch wurde zuerst geschaffen, als die Krone der Schöpfung. Und das Geschaffene ist für ihn und nicht andersherum. Gott hat in seiner Gnade einen Tag für Menschen in der Woche bereitet, um von aller Arbeit zu ruhen, um seiner zu gedenken. Aber dieser Tag ist ein Tag des Segens, ein Tag der Ruhe, ein Tag der Anbetung. Ein Tag für den Menschen, um den Schöpfer und Erhalter aller Dinge anzubeten und ihn zu bewundern und zu preisen. Gott ist ein Geber aller guten Dinge, damit wir in Freiheit die Dinge genießen können, zu seiner Ehre und immer in Übereinstimmung mit seinem Wort. Das ist Gott, ein Gott der Gnade. Doch die Gesetzlichkeiten dieser Welt wollen alles verdrehen, um uns A und das Geschaffene wieder zu versklaven. Das ist das, was die ganze Welt macht. Jeden Tag und das Geschaffene wollen sie dich versklaven. Indem sie B, das Geschaffene über den Schöpfer stellen. Das sehen wir überall heutzutage. Sie wollen ihre Regeln, ihre Freiheiten, ihre Lüste, Begierden, Macht, Geld, Einfluss, Sex, materielle Dinge über Gott und sein Wort erhöhen und den Menschen unter diese Lüste versklaven. Das ist jeden Tag der Kampf. Jede Woche geht es darum, verlier dich nicht in den geschaffenen Dingen dieser Welt. Und das ist das wahre Ziel der Gesetzlichkeit, dass du wieder unter das Geschaffene kommst, indem du den Schöpfer von allem vergisst. Doch das ist nicht Wahrheit und das ist nicht Freiheit, wie Gottes Wort es uns sagt. Also wie fest stehst du in Gottes Wort? Ist Gottes Wort dein tägliches Brot? Oder nur ein Abhaken als eine Checkliste, die du erfüllen möchtest, als eine religiöse Übung. Und ich weiß, wir alle straucheln. Wir alle straucheln in dem Gebiet. So, als wenn ich frage, wie oft betest du? Oder betest du überhaupt? Es geht nicht darum, euch zu drücken, sondern es geht immer wieder, bist du in deinem Leben trotzdem bestrebt danach, dich immer wieder auf diesem Gebiet zu verbessern? Immer wieder danach zu streben, ja, ich muss lesen, ich will lesen, ich werde mehr lesen, ich werde wachsen. Weil du weißt, ein Leben als Christ ohne Gottes Wort und ohne die wahre Bedeutung zu erkennen von Gottes Wort ist unmöglich. Also begib dich unter Gottes Wort und begib dich unter gute Lehre von Gottes Wort, damit dein Leben wächst und du standhältst gegen alle Verführungen, die jeden Tag lauern, so wie die Pharisäer hier auf dem Weg mit Jesus und seinen Jüngern. Doch wo muss alles anfangen? Denn es ist so einfach für uns, irgendwelche religiösen Übungen zu tun. Es ist für uns einfach, Gottes Wort zu lesen oder in die Gemeinde zu kommen. Wo muss alles anfangen? Besonders in unserem Herzen. Das bringt uns zu unserer letzten Aufforderung, der dritten Aufforderung, wie du der Gesetzlichkeit entfliehen kannst. Überlass dein Leben dem einen Herrn im letzten Vers. Überlass dein Leben dem einen Herrn. Da heißt es hier mit den Schlussworten von Jesus in Markus 2, im zweiten Kapitel, Vers 28, sagt er, also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Das sind die Schlussworte des Herrn zu den Pharisäern und ihren Anschuldigungen. Der Sohn des Menschen ist der Herr auch über den Sabbat. Jesus Christus ist der Herr über alles. Er hat alle Autorität und alle Macht, wie es die Schrift so deutlich macht. Hört kurz zu, Daniel 7, 13 bis 14 wird hier angeschnitten. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu den Hochbetagten und wurde vor ihnen gebracht, ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprache dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Bestätigt auch in Matthäus 28, 18, die Stelle, die wir so gut kennen, mir ist gegeben, wo Jesus selbst spricht, alle Macht im Himmel und auf Erden. Leute, Jesus hat alle Macht. Er ist der Herr über alles. Ihm wurde vom Vater alles übergeben, damit eines Tages sich alle vor ihm beugen werden. Und er hatte den Sabbat doch erst ins Dasein gerufen. Er macht ihn hier so klar. Er kommt hier zu den Pharisäern und sagt, wartet mal, Leute, wer hat den Sabbat in das Dasein gerufen? Also wer hat am meisten Ahnung, was der Sabbat sein sollte? Der, der ihn geschaffen hat. Jesus selbst. Als ein Tag der Gnade, der Ruhe und der Anbetung. Verdreht von den gesetzlichen Leitern, aber zu einem Tag des Gesetzes, der Unruhe und der Götzenanbetung. Doch warum ist es so? Warum trachtet der Mensch so sehr danach, seine eigenen Gesetze in diesem Leben aufzubauen? Warum sind wir so manchmal so einfach dabei, uns unter die geschaffenen Dinge versklaven zu lassen, uns verknechten zu lassen? Und das ist wirklich das Kernproblem der Pharisäer. Das ist das Kernproblem aller gesetzlichen Menschen. Das ist das Kernproblem aller Traditionen. Das ist das Kernproblem dieser gefallenen Welt. Und was ist es? Sie wollen sich den einem Herrn nicht unterordnen. Das ist so wichtig für uns. Das Hauptproblem des Sünders, seine Rebellion gegen Gott. Das ist sein Hauptproblem. Seine Rebellion gegen den eigenen Schöpfer. Doch bei der Unterordnung unter Jesus Christus und seine Herrschaft muss alles bei dir im Herzen anfangen. Das ist der fundamentalste Schritt deines Lebens. Deine Unterordnung unter Jesus Christus. Das ist die Frage, die ihr Ungläubigen stellen können. Was ist dein Problem mit Jesus? Was ist dein Problem mit der Gnade? Schlussendlich, er will sich nicht unterordnen. Frage den gesetzlichen Christen. Er will sich Gottes Wort einfach nicht unterordnen, so wie es sagt. Oder frage solche mit radikalen Überzeugungen. Sie wollen sich einfach nicht demütigen und unterordnen. Warum? Weil sie verblendet sind von ihrem eigenen Hochmut und Stolz. Von ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit. Wo es immer nur heißt, ich. Paul Tripp sagt so deutlich In einem Zitat: Gesetzlichkeit führt zur Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit lehnt Gnade und Errettung ab. Selbstgerechtigkeit umarmt die Lüge Satans, nämlich, dass der Mensch gerecht sein kann aus sich selbst, wenn er das Gesetz hält. Wenn das wahr wäre, dann gäbe es keinen Grund für die Geburt, das Leben, den Tod und die Auferstehung Christi. Doch Leute, das ist nicht das Leben eines wahren Christen. Denn der wahre Christ ist so wichtig für uns. Der wahre Christ lässt sich zu Jesus führen. Der wahre Christ überlässt sein Leben Jesus Christus. Und überlassen heißt hier seiner Herrschaft. Nicht, indem man komplett loslässt und ihn machen lässt, sondern indem man sich seiner Herrschaft und seinem Wort ganz unterordnet. Der wahre Christ lässt sich überführen, lässt sich demütigen und lässt sich zur Buße leiten, da wo er gefallen ist, da wo er gesündigt hat, indem er sich den einem Herrn immer wieder vor allen anderen unterordnet. Oh Leute, das können wir nicht aus uns selbst. Das wollen wir nicht aus uns selbst ganz oft. Es ist nur, wenn wir die eine Wahrheit Gottes gepredigt zu unseren Herzen zulassen. Es ist die Gnade Gottes wirken in unserem Herzen. Es ist der Geist Gottes uns überführen und zurechtweisend, ausrichtend in unserem Herzen. Und es ist die Gemeinde Gottes in dem einander dienen von Herzen, so wie Christus uns gedient hat. Das ist einer der wichtigsten Punkte unseres Lebens. Du musst dich Christus ganz unterordnen in deinem Herzen. Und das bedeutet es, wahrhaftig Christus zu lieben. Das ist unser zweiter praktischer Punkt hier am Ende. Neben dem Unterordnen, du sollst Jesus Christus wirklich lieben. Nicht nur sich dem Herrn unterordnen, sondern den Herrn auch wahrhaftig lieben. Stell dir in deinem Leben immer wieder die Frage, bei all deinen Aktivitäten, alles, was du tust, wie trägt das dazu bei, dass du Christus mehr liebst? So eine wichtige Frage. Wie trägt das jetzt dazu bei? Und wir können uns in den Details verlaufen, wenn es um alles geht, was du guckst, mit wem du Zeit verbringst. Frag dich, was trägt es dazu bei? Nimmt es Liebe weg oder nimmt es Liebe? Gibt es mir Liebe dazu? Erinnert euch, Christus will euer Herz und keinen toten Gehorsam. Er will nicht, dass ihr euch einfach nur Christen nennt, zur Gemeinde kommt, dient, gebt, aber ohne Liebe, ohne euer Herz, ohne wahrhaftige Hingabe, sondern er will, dass wir ihn lieben und seine Liebe ausleben. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er uns zuerst geliebt hat. Römer 5, Vers 8. Weil er uns zuerst geliebt hat und sich für uns hingegeben hat. Weil er alles gegeben hat. Deswegen liebe den Herrn, indem du gibst, indem du dich ihm unterordnest. Und drittens, gefalle deinem Herrn. Gefalle ihm. Leute, wenn du ihm gefällst, interessiert es nicht, ob du anderen nicht gefällst. Doch wenn du ihm nicht gefällst, interessiert es nicht, ob du irgendjemanden gefällst. Dann möchte ich das nochmal sagen. Wenn du ihm gefällst, Christus gefällst, interessiert es nicht, ob du anderen nicht gefällst. Doch wenn du ihm nicht gefällst, interessiert es nicht, ob du allen gefällst. Ihn zu gefallen bedeutet einfach, ihn zu dienen. Und ihm zu dienen bedeutet einfach, exakt seinem Vorbild zu folgen. Denn er ist der Sohn des Menschen. Und die wahre Bedeutung von diesem Begriff hier in Vers 28 ist, Jesus ist der wahre Diener des Menschen. Er ist der wahre Diener, der gekommen ist. Und die Stelle in Markus 10, zu der wir irgendwann kommen werden, 45, als die Kernstelle der Evangelien, heißt es, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war Jesus. Das ist Jesus, der Diener aller. Und er möchte, dass du ihm gefällst, indem du dienst, indem du dich hingibst. Und alles Gefallen oder das ihm Gefallen führt dann dazu, viertens, dass dein Leben ihn dann auch wirklich verherrlicht. Wenn du dich ihm unterordnest, wenn du ihn liebst, wenn du ihm allein gefallen willst, dann verherrlicht dein Leben auch wirklich Jesus Christus. Lebe ein Leben, was den Herrn verherrlicht. 1. Korinther 10, 31 sagt es so klar, ob ihr nun esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Egal, was du tust, tu alles zur Ehre Gottes, zu seiner Verherrlichung. Leuchte so vor den Menschen, indem dein Bestreben nur danach ist, Jesus Christus zu gefallen und ihn zu verherrlichen. Das ist der wahre Herr. Das ist der Herr, den wir hier in den Evangelien so klar sehen. Der Erlöser der Welt, der sein Leben gegeben hat für uns verlorene Sünder. Und die Frage aus Gottes Wort ist in den Evangelien immer die gleiche. Folgst du diesem einen Herrn auch wirklich nach? Folgst du ihm alleine oder folgst du irgendwelchen Gesetzlichkeiten oder Traditionen mehr als Gottes Wort? Lukas Dick, ein englischer Prediger, bringt es so auf den Punkt, und wenn er sagt, wenn die Gemeinde seine Gedanken und sein Herz von Christus und seinem Wort wegnimmt, dann wird menschliche Autoritäten, Traditionen dieses Vakuum füllen. Deswegen bleibe beim Herrn. Lass dich nicht verführen, sondern folge, glaube und vertraue der einen Wahrheit. Verlass dich auf die eine Schrift Gottes, auf sein Wort als das Zentrum deines Lebens. Und dort, wo du nicht weiter weißt, suche dir gute Lehrer, komm unter gute Gemeinschaft, unter Christen, die das eine Wort hochhalten als die eine Autorität, die dich Gott näher bringen und nicht den Dingen dieser Welt. Aber das geht nur, wenn du wirklich dein Leben dem Herrn überlässt, dich ihm unterordnest, der am Kreuz für dich gestorben ist, damit du wirklich leben kannst in Freiheit. Denn nur dann ist Christus auch wirklich dein Herr, dein Heiland und dein Erlöser, den du dich ganz unterordnest und unterordnen willst in allen Bereichen deines Lebens, weil du ihn liebst, weil du ihm gefallen willst, weil er das höchste Ziel deines Lebens ist. Aber nicht nur deines Lebens, sondern aller Ewigkeit, ihn alleine zu verherrlichen, bis in alle Ewigkeit ihm alleine Ehre zu geben und seinen Namen zu preisen. Amen. Lass mich noch kurz beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für deine wunderbare Gnade. Wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken dafür, dass wir dich immer wieder so sehen dürfen, wie du bist. Herr, immer wieder kamen diese Pharisäer, die Gesetzesgelehrten, zu dir, um dich zu überführen. Einen Fehler an dir zu finden. Irgendwie aufzuzeigen, dass du nicht der wahre Sohn Gottes bist. Und was hast du getan, Herr? Du antwortest es mit der einen Wahrheit. Mit dem lebendigen Wort Gottes, mit dem zweischneidigen Schwert, um zu trennen. Und so hatten die Pharisäer, genauso wie wir heute, immer wieder die gleiche Chance. Ordnen wir uns dir und deinem Wort wirklich unter. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in jedem von unserem Herzen wirkst. Dass wir uns noch mehr dir unterordnen. Dass wir dich als unseren Herrn erkennen. Dass wir da in unserem Herzen und in unserem Leben hineinschauen, wo sich Gesetze, Traditionen oder irgendwelche Überzeugungen zwischen unsere Beziehung gedrängt hat. Dinge, Herr, die wir bereinigen müssten, wo wir der Gesetzlichkeit verfallen sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du wirklich da unser Leben aufräumst, da wo es notwendig ist, damit wir wieder vor deinen Thron treten und uns ganz dir unterordnen. Herr, schenke, dass wir bei deinem Wort bleiben, dass wir zu deinem Wort erstmal kommen, dass wir dein Wort verstehen und dass wir bei deinem Wort dann auch bleiben und nicht drüber hinausgehen. Dass wir nicht mit Halbwahrheiten uns bewaffnen, nur um unsere eigenen Dinge durchzudrücken, die wir meinen, die richtig sind, weil wir danach lüsten, sondern dass wir in Demut wandeln, einander höher achten, dein Wort als das Zentrum unseres Lebens haben, um dich zu verherrlichen. Herr, wir haben das so notwendig in einer Zeit, in einer Welt, die so verloren und so verdorben ist, dass wir leuchten mit der einen Wahrheit, denn nur die eine Wahrheit bringt Erlösung und Errettung. Herr, schenke, dass wir auf dich schauen, dass wir uns dir immer wieder unterordnen, dass wir auch da, wo wir rebellieren gegen dich und dein Wort, auch wenn es gepredigt wird, dass wir Buße tun. Schenke, dass wir uns immer wieder die Frage stellen in unserem Leben, liebe ich dich wirklich, Herr? Will ich wirklich dir gefallen oder Menschen mehr? Verherrlich dich mein Leben wirklich, Herr. Schenke, dass wir uns immer wieder prüfen. Wir wissen, dass es dein Wort tut, dass dein Geist sich in uns verwendet, dass wir Geschwister in uns herum haben und deswegen wollen wir dich preisen. Deswegen wollen wir dich anbeten, hier in der Gemeinde, weil wir gemeinsam das nämlich tun können. Wachsen in dir zu deiner Ehre, um zu leuchten in dieser Welt. Dass unser Begehren, Das ist unser Anliegen, das ist unser Wunsch, weil wir wissen, du bist der Retter. In deinem Namen beten wir. Amen.